Der Herr ist auferstanden, er ist wahrhaft auferstanden. Mit diesem alten Gruß begrüßten sich die Christen und grüße ich dich auch heute. Ich bin Gottfried Clausen und wir feiern gemeinsam die Auferstehung unseres Herrn. Schön, dass wir auf diesem Wege verbunden sind und dieses Happy End miteinander feiern können. Ich liebe Filme, die ein Happy End haben. Eigentlich schaue ich überhaupt nur Filme, die ein Happy End haben. Da weiß ich, wie es ausgeht und da kann ich auch manche Schwierigkeit, manche Spannung in dem Film leichter ertragen. Aber war die Auferstehung des Herrn Jesus Christus für die Jünger, die damals mit ihm gelebt haben, 3 Jahre mit ihm gegangen sind, seine Kreuzigung erlebt haben, wirklich ein Happy End? Für die Jünger, die 3 Jahre mit Jesus gelebt haben, seinen Verrat, seine Kreuzigung und alles damit erlebt haben und auch seine Beerdigung, seine Grablegung, für sie war der erste Tag der neuen Woche kein Happy End. Einmal war die Geschichte Jesu eine Geschichte, die sich um Jesus selbst drehte. Jesus war die Botschaft. Er hat nicht irgendeine Ideologie vertreten oder irgendetwas ihnen hinterlassen, das sie dann weitergeben können, sondern Jesus hat gesagt, glaubt an mich. Er sagte zum Beispiel, ich bin die Auferstehung und das Leben. Wer an mich glaubt, wird leben. Oder zu Philippus sagte er, wenn du den Vater gesehen hast, dann hast du mich gesehen. Und es ist doch so, die Auferstehung und das Leben kann man nicht umbringen, kann man nicht kreuzigen. Und wenn man den Vater, wenn man Jesus gesehen hat und den Vater gesehen hat, dann ist das, was sie die letzten Tage erleben mussten, völlig entgegen dem, was sie erwartet haben und geglaubt haben. Insofern ist es ganz realistisch, wenn Johannes uns berichtet, dass sie am Boden zerstört waren und keinesfalls am Grab standen und 3 Tage gewartet haben und dann gezählt haben, 10, 9, 8, 7, 6 und bumm geht der Stein weg und bumm kommt Jesus aus dem Grab. Nein, es war ganz anders. Johannes berichtet uns im 20. Kapitel seines Evangeliums, das ist das 4. Evangelium im Neuen Testament, am ersten Tag der neuen Woche, früh morgens, als es noch dunkel war, ging Maria aus Magdala zum Grab. Sie sah, dass der Stein, den man an das Grab gelegt hatte, nicht mehr vor dem Eingang war. Da lief sie zu Simon Petrus und dem Jünger, den Jesus besonders lieb gehabt hatte, und berichtete ihnen, eben nicht, der Herr ist auferstanden, es ist genau das passiert, was er gesagt hat, sondern sie berichtete ihnen, sie haben den Herrn aus dem Grab weggenommen und wir wissen nicht, wohin sie ihn gebracht haben. Grabräuber haben den Leichnam Jesu gestohlen. Sofort machte sich Petrus und Johannes auf den Weg zum Grab. Lukas fügt noch ein, sie hielten das alles für Blödsinn und glaubten ihr nicht. Jetzt rennen sie zum Grab. Johannes legt Wert darauf, dass er schneller rennen kann als Petrus, kommt als erstes ans Grab, schaut hinein. Petrus, außer Atem, hinter ihm her, springt in das Grab hinein, was ganz typisch ist für Petrus. Er sieht die Leinenbinden, sorgfältig zusammengerollt, das Tuch, mit dem das Gesicht Jesu bedeckt wurde. Und dann heißt es Vers 8, und jetzt ging auch der Jünger, der zuerst angekommen war, ins Grab hinein und sah alles. Und dann schreibt er, und er glaubte. Also vorher glaubte er nicht. Und erst als er das Grab leer sah, glaubte er. Keiner von den Jüngern, und das schreiben sie ganz realistisch, ganz ehrlich, ganz aufrichtig, glaubte an die Auferstehung Jesu Christi. Was sie geglaubt haben, war, dass ihr Traum zu Ende ist, dass dieser Messias, dem sie nachgefolgt sind, eine Illusion war, dass Jesus zu hoch gepokert hatte und jetzt tot ist. Was ganz normal ist für jeden Menschen, der stirbt, dass er tot ist und eben nicht mehr aus dem Grab herauskommt. Dann erscheint Jesus seinen Jüngern. Er kommt in der Nacht, als sie voller Angst hinter der Tür sich verschlossen in dem Zimmer saßen und hinter einer verschlossenen Tür saßen, kam er. Und Thomas war nicht dabei und sie berichteten dem Thomas, Jesus ist zu uns gekommen, er ist wirklich auferstanden und auch der Thomas glaubte nicht. Thomas, sagt Johannes im 20. Kapitel, Vers 24, auch Didymus genannt, einer der 12, war nicht dabei gewesen, als Jesus zu den Jüngern gekommen war. Die anderen erzählten ihm, wir haben den Herrn gesehen. Und Thomas erwiderte, erst muss ich seine von den Nägeln durchbohrten Hände sehen. Ich muss meine Finger auf seine Wunde legen und meine Hand in seine durchbohrte Seite, vorher glaube ich es nicht. 8 Tage später waren die Jünger wieder beieinander. Diesmal war auch Thomas dabei. Mit einem Mal kam Jesus, obwohl die Tür verschlossen war, zu ihnen hinein. Er trat in ihre Mitte und grüßte sie mit den Worten, Friede sei mit euch. Dann wandte er sich zu Thomas. Leg deinen Finger auf diese Stelle hier und sieh dir meine Hände an, forderte ihn auf. Reich deine Hand her und lege sie in meine Seite und sei nicht mehr ungläubig, sondern glaube. Thomas sagte zu ihm, mein Herr und mein Gott. Vorher hat er nicht geglaubt. Keiner hat geglaubt. Und das sagen sie auch so aufrichtig und berichten das auch in allen, alle Jünger berichten das in ihren Evangelien. Und deshalb ist dieser Bericht so glaubwürdig. Und das ist eigentlich die Erklärung, warum die Auferstehung das Zentrale unseres Glaubens ist und warum die Auferstehung so glaubwürdig ist. So startet man keine Religion, so startet man keine Bewegung. Ihr Anführer ist tot und alle, die ihm nachgefolgt sind, glauben gar nichts, verteilen sich, gehen zurück an ihre Arbeit, schließen sich ein, haben Angst. Aber nein, hier ist es ganz anders. Jesus ist auferstanden und erscheint seinen Jüngern und er sagt auch zu dem Thomas, der gar nicht glauben konnte, lege deine Finger auf diese Stelle hier und sieh dir meine Hände an und lege sie in meine Seite und sei nicht ungläubig, sondern glaube. Thomas sagte zu ihm, mein Herr und mein Gott. Eben hörten wir noch, dass er nicht glaubte, das nicht für möglich hielt. Und jetzt erkennt er Jesus und sagt, mein Herr und mein Gott. Jesus erwiderte, jetzt, wo du mich gesehen hast, glaubst du. Und dann habe ich fast den Eindruck, dass er dich heute schmunzelnd anblickt und sagt, glücklich bist du zu nennen, der nichts sieht und trotzdem glaubt. Johannes motiviert seinen Bericht mit den Worten, Jesus tat in der Gegenwart seiner Jünger noch viele andere Wunder, durch die er seine Macht bewies, die aber nicht in diesem Buch aufgezeichnet sind. Was hier berichtet wurde, wurde aufgeschrieben, damit ihr glaubt, dass Jesus der Messias ist, der Sohn Gottes, und damit ihr durch den Glauben an ihm in seinem Namen das Leben habt. Ist es also das Happy End der Kreuzigung des Leidens Jesu? Oder ist es eher ein fröhlicher Anfang, etwas ganz Neues? Was bedeutet eigentlich Auferstehung? Bedeutet Auferstehung nur, dass wir, wenn wir sterben, eine Hoffnung haben, dass wir uns wiedersehen, dass wir in ein neues Leben hineinkommen? Auferstehung heißt im Griechischen Anastasis. Und dieses Wort Anastasis wurde nie im Zusammenhang damit gebraucht, was nach dem Tod geschieht, sondern Anastasis heißt eigentlich nur aufstehen, steh auf. Wenn zum Beispiel der Engel zu Josef sagt, steh auf und nimm das Kind und seine Mutter und geh nach Ägypten, ist dieses Wort gebraucht. Auferstehung, dieses Leben haben, von dem Johannes schreibt, dass wir es heute haben können, ist etwas, was wir heute haben können. Es ist nicht eine Hoffnung, die uns auf ein späteres Bald vertröstet, sondern die uns heute und jetzt ergreifen kann. Die Hoffnung der Auferstehung ist eine Hoffnung, die uns natürlich auch über den Tod hinaus trägt, aber es ist vor allen Dingen eine Hoffnung, die uns heute und jetzt ergreifen kann. Anastasis heißt aufstehen. Aufstehen schon heute und jetzt. Aufstehen schon heute und jetzt dieses Leben der Auferstehung erleben. Und genau so haben die Jünger das erlebt. Und das ist jetzt dann das Fantastische, wenn wir uns auf der einen Seite vor Augen führen, dass die Jünger total Angst hatten und gar nichts geglaubt hatten. Und plötzlich begegnen sie Jesus, dem Auferstandenen, und realisieren, alles das, was er zugesagt hatte, das stimmt. Das war wahr. Er hat selbst über sich gesagt, dass er sterben wird und am dritten Tag auferstehen wird. Und sie haben es gar nicht für möglich gehalten, sie haben es gar nicht gehört, weil in ihren Vorstellungen diese Kategorie gar nicht vorhanden war. Aber am dritten Tag ist er tatsächlich auferstanden und über 500 Jünger haben es gesehen. Und wir glauben es nicht, weil es in der Bibel steht, sondern wir glauben es, weil glaubwürdige Menschen es berichtet haben und uns gezeigt haben, dass das wirklich wahr ist. Und wie stark diese Kraft dann in ihr Leben hineingekommen ist, denn die Jünger sind ja jetzt nicht danach gestorben und hatten eine Hoffnung für ihr späteres, ewiges Leben, sondern wie stark diese Kraft sich in ihrem Leben ausgewirkt hat, wird deutlich in der Apostelgeschichte. Ich nehme uns hinein in einen Bericht, der ziemlich faszinierend ist. Petrus und Johannes waren gerade dabei, einen Menschen zu heilen, der 40 Jahre lang gelähmt war. Auch hier sagen sie zu ihm, steh auf. Und dieser Mann, der 40 Jahre gelähmt war, 40 Jahre auf dem Boden saß, 40 Jahre sich nicht bewegen konnte, er stand auf. Und dann sagen sie, als sie gefragt werden, wie kann das sein? Sagen sie, es geschah im Namen von Jesus Christus aus Nazareth, den ihr habt kreuzigen lassen und den Gott von den Toten auferweckt hat. Es geschah in dem Namen Jesus Christus, der von den Toten auferweckt wurde. Seine Kraft hat bewirkt, dass dieser Mann hier gesund vor euch steht. Jesus Christus ist der Stein, den ihr, die Bauleute, voller Verachtung beiseite geschoben habt und der zum Eckstein geworden ist. Bei niemandem anderen ist Rettung zu finden. Unter dem ganzen Himmel ist uns Menschen kein anderer Name gegeben, durch den wir gerettet werden können. Und die Unerschrockenheit, und das ist das, was diese Kraft der Auferstehung in den Jüngern bewirkt hat. Unerschrockenheit, kraftvolles Handeln im Namen Jesus, diese Unerschrockenheit, mit der Petrus und Johannes sich verteidigten, machte großen Eindruck auf die Mitglieder des Hohen Rates. Zumal es sich bei den beiden offensichtlich um einfache Leute ohne besondere Ausbildung in der Schrift handelte. Sie wussten, dass Petrus und Johannes mit Jesus zusammen gewesen waren. Aber sie hatten nichts in der Hand, weil der Gelähmte stand tatsächlich neben ihnen und es war offensichtlich, dass er gesund war. Also, Auferstehung ist nicht das Happy End. Und dann wurschteln wir uns irgendwie so weiter durch das Leben in der Hoffnung, irgendwann in den Himmel zu kommen. Sondern Auferstehung ist etwas, was uns heute und jetzt ergreifen kann. Die Botschaft, dass Jesus den Tod überwunden hat, die Macht des Todes überwunden hat und eine neue Schöpfung hineingebracht hat, wird auch deutlich, wenn Johannes seinen Bericht beginnt mit am ersten Tag der neuen Woche. Und er greift ganz zurück in die hebräische Bibel, in den ersten Vers des ersten Buches, wo es heißt, am Anfang schuf Gott Himmel und Erde. Und Paulus greift das auch nochmal auf und sagt, Jesus ist der Anfang der neuen Schöpfung, der Erste, der von den Toten auferstanden ist. Das heißt, Auferstehung, Anastasis, steh auf, ist die Wirklichkeit, dass das Reich Gottes in dieser Welt angebrochen ist, dass Gott schon jetzt die neue Schöpfung schafft. Es ist quasi überlappend. Auf der einen Seite sehen wir die Gebrochenheit der Welt, auf der einen Seite sehen wir Tod und Verzweiflung und all das Schlimme, was um uns herum ist. Auf der anderen Seite bricht dieses Licht von Ostern, bricht dieses Licht von der Auferstehung in diese Finsternis hinein. Und wir können schon heute dieses Leben leben. Wir sollen schon heute dieses Leben leben. Und wir sehen das an den beiden Petrus und Johannes, die eben noch Angst hatten, sich verschlossen hatten, überhaupt keine Perspektive mehr für ihr Leben hatten, zum Grab rannten und erstmal überhaupt nichts glaubten und dann hineinschauten. Und dann glaubten, und diese Veränderung der Auferstehung, die Kraft der Auferstehung, hat sie dann unmittelbar ergriffen. Und sie stellen sich mutig hin und heilen diesen Menschen und erklären allen, die das wissen wollen, es ist deshalb geschehen, weil Jesus Christus auferstanden ist, weil Jesus Christus heute lebt, weil er heute unter uns ist. Das hat natürlich den Verantwortlichen in der Stadt überhaupt nicht gefallen, weil sie nicht das leugnen können, weil sie das nicht wegreden können, dass dieser Mensch jetzt stehen kann, gehen kann, und er war 40 Jahre gelähmt und jetzt ist er auferstanden, quasi aufgestanden vom Boden, hochgekommen durch die Kraft Jesu. Und sie überlegen sich, was machen wir jetzt? Und dann rufen sie Petrus und Johannes noch einmal in den Sitzungssaal und bedrohen sie mit schwerwiegenden Konsequenzen, wenn sie noch einmal im Namen von Jesus, dem Auferstandenen, irgendetwas tun. Und dann hören wir noch was Besonderes. Wir hören das erste Gebet der Gemeinde. Das erste Gebet der Gemeinde, die an den Auferstandenen Jesus Christus glaubt. Die Botschaft von der Auferstehung ist nicht nur eine Frage, was glauben wir und was treibt uns an und worauf stützen wir uns? Und eine Aufforderung jetzt an uns, gerade auch in dieser Zeit, wo wir nicht miteinander uns begegnen können, wo wir mehr oder weniger auf uns selbst gestellt sind, nun jeder für sich aufzustehen und die Botschaft von Jesus Christus zu den Menschen zu bringen, die um uns herum sind. Es ist auch eine Aufforderung, neu zu beten. Ich denke, in dieser Zeit, in der wir uns gerade befinden, ist Ostern für mich jedenfalls eine neue Aufforderung, ganz neu zu beten. Und jetzt fragen wir uns natürlich, wofür betet man, wenn man in der Kraft der Auferstehung lebt? Betet man für seine Familie? Betet man für seinen Job? Betet man dafür, dass die Dinge in unserem persönlichen Umfeld gerade laufen? Wenn wir so beten, ist es natürlich so, dass Gott auch diese Gebete beantwortet, aber die Auswirkungen dieses Gebetes reichen nicht weiter als unser persönliches Umfeld. Wofür betest du? Ich möchte uns einfach den Blick heute erweitern, denn die Kraft der Auferstehung, mit der Jesus von den Toten auferstanden ist, ist nicht nur eine Kraft, dass wir mehr oder weniger heil durchs Leben kommen, sondern es ist eine weltbewegende und weltverändernde Kraft. Und wir hören, nachdem jetzt Petrus und Johannes so ernstlich bedroht wurden und zurückkamen zur Gemeinde, hören wir, wie die Gemeinde betet. Sobald Petrus und Johannes wieder auf freiem Fuß waren, gingen sie zu den Mitchristen und berichteten ihnen, was die führenden Priester und Ratsältesten zu ihnen gesagt hatten. Die Reaktion der Versammelten auf das, was sie hörten, war, dass sie alle gemeinsam sich einmütig an Gott wandten. Die Reaktion war nicht Verzweiflung und Schreck und oh weh und was soll jetzt geschehen. Nein, der auferstandene Jesus Christus war mit ihnen und bei ihnen durch den Heiligen Geist. Und die Reaktion der Versammelten war, dass sie sich alle gemeinsam und einmütig an Gott wandten. Und ich glaube, es ist an der Zeit, dass wir diese Botschaft der Auferstehung neu hören. Nicht einfach, ach ja, das ist ein Happy End. Nein, es ist kein Happy End, sondern es ist ein fröhlicher Anfang, ein völliger Neuanfang, eine Neuschöpfung. Gott hat etwas Weltbewegendes, etwas Neues bewirkt. Er hat den neuen Menschen geschaffen. Jesus Christus ist der Anfang der neuen Schöpfung. Und das müssen wir hören und darauf müssen wir unser Leben neu ausrichten. Und jetzt hören wir, was die Gemeinde betet. Mit lauter Stimme beteten sie und beteten den Vater an. Du großer Herrscher, du bist es, der den Himmel und die Erde und das Meer geschaffen hat. Das ganze Universum mit allem, was drin ist. Gott liebt diese Welt und er ist gekommen, um diese Welt zu erlösen. Und das sagen sie hier und sie nehmen einen Psalm, Psalm 95, Vers 5 und 6. Und ich habe schon immer wieder gesagt, dass es notwendig ist, dass wir die Psalmen neu entdecken, die die Menschen in der ersten Gemeinde unmittelbar nach der Auferstehung Jesu, wenn wir hören, wie sie beten, wenn wir hören, wie Paulus betet, wenn wir hören, wie Petrus betet und Johannes betet, sie nehmen immer wieder Psalmen, selbst Jesus hat Psalmen und Ausschnitte von Psalmen gebetet. Die Juden damals konnten immer den ganzen Psalm auswendig. Und wenn wir einzelne Ausschnitte von dem Psalm hier zitiert bekommen, meint es immer den ganzen Psalm. Und sie beginnen mit Psalm 95, Vers 5 und 6. Und sie sagen, du großer Herrscher, du bist es, der den Himmel und die Erde und das Meer geschaffen hat, das ganze Universum mit allem, was darin ist. Du bist es. Du bist es, der hinter allem steht. Du bist es, der uns die Perspektive gibt. Du bist es, der unseren Blick in die Weite hineinführt. Und sie gucken nicht auf ihre kleinen Probleme und auf die ganzen Bedrohungen, sondern sie gucken auf den Herrn der Herren, der hinter aller Geschichte steht und der einen Plan ausführt. Und dieser Plan ist jetzt in die Welt hineingebrochen mit der Auferstehung Jesu Christi. Und deshalb ist es wichtig, dass wir nicht am Kreuz hängen bleiben und an dem, was Jesus am Kreuz für uns getan hat. Denn selbst Jesus ist nicht am Kreuz hängen geblieben, sondern er ist durch das Kreuz hindurchgegangen in dieses neue Leben, in dieses Leben, für das Jesus Christus gekommen ist und das Leben, das wir schon heute haben können, dieses ewige Leben. Mit lauter Stimme beteten sie: Du bist es auch, der durch unseren Vater David, deinen Diener, geredet hat, als dieser vom Heiligen Geist geleitet sagte. Und das ist nochmal ein ganz wichtiger Punkt, wenn wir die Psalmen beten, das können wir hier lernen, dass vieles und alles, was in diesen Psalmen gesagt ist, vom Heiligen Geist inspiriert war. Was soll das aufbauen? Begehren der Nationen. Und jetzt nehmen Sie Psalm 2, 1 und 2 dazu. Was soll das Aufbegehren der Nationen? Was bringt es den Völkern, nutzlose Pläne zu schmieden? Die Könige dieser Welt haben sich zum Angriff bereit gemacht und die Machthaber haben sich miteinander verbündet zum Kampf gegen den Herrn und gegen seinen Gesalbten. Und so ist es tatsächlich gekommen. Hier in dieser Stadt haben sich Herodes und Pontius Pilatus zusammen mit den heidnischen Nationen und den Stämmen Israels gegen deinen heiligen Diener Jesu verbündet, den du gesalbt hast. Doch indem sie so vorgingen, ist genau das eingetreten, was du in deiner Macht vorherbestimmt hattest, was nach deinem Plan geschehen soll. Was soll nach seinem Plan geschehen? Jesus ist der Anfang der neuen Schöpfung, der Erstgeborene. Und wir, die wir ihm Glauben schenken und ihm nachfolgen, sind mit ihm, das wird durch die Taufe schön symbolisiert, mit ihm gestorben und begraben und aus der Taufe heraus auferstanden in ein neues Leben. Ich würde mich so freuen, wenn du anfängst, dieses Gebet zu deinem Gebet zu machen, wenn du in dein Leben diese Unerschrockenheit hineinnehmen würdest. Ich würde mich so freuen, wenn die Kraft der Auferstehung heute Morgen und heute Abend und an diesem Ostersonntag dich ergreift und bewegt. Denn sie sagen: Höre nun, Herr, wie sie uns drohen. Hilf uns, als deine Diener furchtlos und unerschrocken deine Botschaft zu verkündigen. Lass uns nicht in Deckung gehen, lass uns nicht uns eingraben, lass uns nicht in irgendeiner Weise uns zurückziehen. Lass uns nicht hoffen auf ein Irgendwann, auf ein Zuhause, in das wir irgendwann zurückkehren, sondern Jesus Christus ist auferstanden, damit wir heute, jetzt und hier diese Kraft seiner Auferstehung leben und damit wir heute, jetzt und hier sein Evangelium verkündigen und dafür stehen, dass sein Reich angebrochen ist und die neue Welt, die neue Schöpfung schon begonnen hat. Natürlich noch überlappend mit der alten Schöpfung, aber das Neue ist schon angebrochen und das eigentlich ist die Botschaft von Ostern. Höre nun, Herr, wie sie uns drohen und hilf uns als deine Diener, furchtlos und unerschrocken deine Botschaft zu verkündigen. Erweise deine Macht und lass durch den Namen deines heiligen Dieners Jesus Kranke geheilt werden und Wunder und außergewöhnliche Dinge geschehen. Vielleicht können wir dieses außergewöhnliche Ostern tatsächlich dazu nutzen, solche Gebete zu sprechen und diese Kraft der Auferstehung neu in uns zu spüren. Und nachdem sie in dieser Weise gebetet hatten, bebte die Erde an dem Ort, an dem sie versammelt waren. Sie wurden alle mit dem Heiligen Geist erfüllt und verkündeten die Botschaft Gottes weiterhin frei und unerschrocken. Vollmächtig und kraftvoll, Vers 33, bezeugten die Apostel, dass Jesus der auferstandene Herr ist. Darum ging es. Sie haben nicht vom verlorenen Sohn erzählt. Sie haben nicht die Gleichnisse Jesus erzählt. Sie haben nicht irgendetwas erzählt, was Jesus gesagt hat, sondern sie haben erzählt, was Jesus getan hat. Sie haben Fakten gesagt, etwas, was sie selbst erlebt haben. Vollmächtig und kraftvoll bezeugten die Apostel, dass Jesus der auferstandene Herr ist. Und die ganze Gemeinde erlebte Gottes Gnade in reichem Maße. Ich glaube, wenn wir die Kraft der Auferstehung an diesem Ostermorgen neu in unser Herz hineinlassen, wenn wir unser Herz dafür weit machen, ich glaube, dann bricht eine Zeit an für die Gemeinde, die genauso ist, wie es hier beschrieben wird. Die ganze Gemeinde erlebte Gottes Gnade in reichem Maße. Ich glaube, das steht bevor. Und jetzt bist du gefragt, jetzt ist jeder Einzelne von uns gefragt, sich neu ergreifen zu lassen, neu zu hören. Steh auf, bleib nicht liegen, sitz nicht rum, lass dich nicht hängen, sei nicht niedergeschlagen, sondern steh auf. Paulus hat im Philipper 3 ein Gebet gesprochen, das genau in diesem Zusammenhang, das genau in diesen Zusammenhang fällt und das auch etwas ist, was uns als Gemeinde in unserer Vision antreibt. Unsere Vision ist es ja, so viele Menschen wie möglich in eine wachsende Beziehung zu Jesus Christus zu führen, zu Jesus Christus, dem Auferstandenen. Und auch heute Morgen möchte ich dich einladen, möchte dich auffordern, in diese wachsende Beziehung zu Jesus Christus zu kommen. Wenn du das noch nicht für möglich gehalten hast, wenn du dich gefragt hast, was ist das eigentlich mit Ostern und warum feiern Christen Ostern, warum machen sie so einen großen Tamtam um die Auferstehung unseres Herrn, dann habe ich heute dir erzählt, dass das super glaubwürdig ist, viel glaubwürdiger als alles andere und dass es wirklich zu überlegen ist, ob du nicht vielleicht diesem Jesus Christus dein Leben anvertrauen möchtest, ob du nicht schon heute und jetzt und hier diese Kraft der Auferstehung in deinem Leben erleben möchtest, ob du nicht diese Erlösung von Schuld und Sünde, die er am Kreuz für uns erworben hat, erleben möchtest und dann hindurchkommst in diese Kraft der Auferstehung. Paulus schreibt an die Philipper im 3. Kapitel, freut euch darüber, dass ihr mit dem Herrn verbunden seid. Freut euch darüber. Und nicht irgendwann, wenn wir tot sind, sondern heute, jetzt und hier. Und dann sagt er, ich habe viel erreicht in meinem Leben. Vieles war mir wichtig. Ich habe mir auf vieles auch etwas eingebildet, auf meine Titel, auf meine Ausbildung, auf alles Mögliche war mir wichtig. Aber als ich Jesus begegnet bin, dem auferstandenen Christus, da hat sich das komplett in meinem Leben verändert. Jetzt ist es mir wichtig, und das ist sein tiefster Wunsch, mit Christus verbunden zu sein. Er will jetzt nicht mehr sich auf irgendwelche Gerechtigkeit stützen, Selbstgerechtigkeit, sich rausreden, dass er ein guter Mensch ist, dass er doch nichts Böses getan hat, sondern er will sich einzig und allein auf Christus verlassen, der die Beziehung zum Vater wiederhergestellt hat, der durch sein Handeln am Kreuz und durch seine Auferstehung die neue Schöpfung hervorgebracht hat, der Anfang der neuen Schöpfung ist. Und das läuft schon, dieser Plan Gottes läuft schon. Der Anfang war gemacht mit Jesus und jetzt läuft es mit dir und durch dich weiter von Generation zu Generation. Und dann sagt er, ich möchte Christus immer besser kennenlernen. Das ist das, was wir möchten. Wir möchten, dass du Christus immer besser kennenlernst, dass du in diese wachsende Beziehung zu Jesus Christus kommst. Und deshalb ist diese Botschaft von der Auferstehung so eine zentrale Botschaft, weil sie uns hindurchträgt und durchträgt auch durch unser Leben und uns eine ganz andere Perspektive gibt. Und dann sagt er, und jetzt kommt's, ich möchte die Kraft, mit der Gott ihn von den Toten auferweckt hat, an mir selbst erfahren. Auferstehung, Anastasis, war nie ein Wort, das die Menschen damals gebraucht haben für das Leben nach dem Tod. Sondern Anastasis war immer das Wort, mit dem sie das bezeichnet haben, was Jesus getan hat, als er aus dem Grab herausgekommen ist. Er ist auferstanden. Er ist aufgestanden. Ich möchte die Kraft, mit der Gott ihn von den Toten auferweckt hat, an mir selbst erfahren und möchte an den Leiden teilhaben und möchte an seinen Leiden teilhaben, sodass ich ihm bis in sein Sterben hinein ähnlich werde. Natürlich ist es so, wenn wir darum beten, dass die Kraft der Auferstehung in unserem Leben wirksam ist, wenn die Kraft, mit der Gott ihn von den Toten auferweckt hat, an uns wirksam wird und wir das selbst erfahren, dann ist es so, dass wir uns um die Dinge kümmern, die Jesus wichtig ist. Das meint er damit, wenn er sagt, ich möchte an seinen Leiden teilhaben. Jesus leidet an der Welt, Jesus leidet an der Gebrochenheit dieser Welt. Er hat für diese Welt gelitten und jetzt in diesem Überlappen von dem, was noch ist und schon angebrochen ist, treten wir hinein in diese Gebrochenheit und müssen auch immer wieder mit Widerspruch und Widerständen rechnen. Aber die Kraft, die in unser Leben hineingekommen ist, ist viel stärker und sie ist so stark, dass selbst der Tod vielleicht die schlimmste Das schlimmste Erlebnis, das man machen kann, das fürchterlichste, was einem passieren kann, überwunden ist und wir selbst den Tod nicht zu fürchten brauchen. Und dann fügt Paulus noch etwas an, dann werdet auch ihr, das ist meine feste Hoffnung, unter denen sein, die von den Toten auferstehen. Also natürlich haben wir, wenn wir von der Auferstehung reden, auch diese Perspektive, dass wir eines Tages von den Toten auferstehen. Aber so scheint es mir jedenfalls, es sei denn, du bist jetzt gerade eingeschlafen bei der Predigt, du lebst, du bist nicht tot, du hast das Leben noch vor dir, du hast noch gutes Leben vor dir. Und die Botschaft der Auferstehung ist eine Botschaft, die in dein aktuelles Leben hineinspricht und dir neue Kraft geben soll und neue Perspektive geben soll, neuen Ausblick geben soll in das, was du heute tun kannst. Ich habe immer wieder davon gesprochen, dass wir in einer Zeit leben, wo wir uns das nicht leisten können, länger zu warten, wo wir es uns nicht leisten können, noch irgendwie zu warten, wo wir es uns nicht leisten können, uns hängen zu lassen, ist eine gewisse Dringlichkeit und wir spüren das jetzt, gerade wenn diese Krise über uns hereingebrochen ist, wie wichtig es ist, dass wir keine Minute verschwenden, sondern diese Gelegenheit, die sich uns bietet, nutzen, jede Gelegenheit, die sich uns bietet, nutzen. Wir wissen nicht, wie lange wir Gelegenheit haben und deshalb ist es wichtig, dass wir die Gelegenheit, die wir heute haben, nutzen. Paulus konzentriert sich völlig auf das, was vor ihm liegt. Er setzt seine ganze Energie da hinein. Er sagt, ich möchte die Kraft der Auferstehung in meinem Leben erleben. Und vielleicht fühlst du dich auf dich alleine gestellt. Vielleicht denkst du, ja, heute kann ich nicht mit anderen Menschen zusammen diesen Ostergottesdienst feiern. Aber sieh es doch einmal so, jetzt kommt es auf dich an. Jetzt bist du gefordert. Jetzt trittst du in das Spiel. Jetzt trittst du in den Ring. Jetzt reicht es nicht mehr, dass du dich auf irgendwelche Leute verlassen kannst, die vielleicht länger Christen sind, die vielleicht einen stärkeren Glauben haben, die vielleicht mehr Bibelwissen haben. Nein, es kommt auf dich an. Du bist gefordert und du sollst auferstehen. Niemand anderes kann für dich auferstehen. Du sollst auferstehen. Mein größter Wunsch ist, dass du dieses Gebet, das Paulus gebetet hat, zu deinem Gebet machst, indem du sagst, ich möchte die Kraft, mit der Gott Jesus von den Toten auferweckt hat, an mir selbst erfahren. Ich möchte das. Ich möchte das. Wir wollen gemeinsam das Vaterunser beten und wenn du möchtest, dann sprich es einfach mit und beten wir es wieder so, wie wir es beten dürfen, indem wir sagen, lieber Vater, der du bist im Himmel, geheiligt werde dein Name, dein Reich komme, dein Wille geschehe, wie im Himmel, so auf Erden. Unser tägliches Brot gib uns heute und vergib uns unsere Schuld, wie auch wir vergeben unseren Schuldigern. Und führe uns nicht in Versuchung, sondern erlöse uns von dem Bösen. Denn dein ist das Reich und die Kraft und die Herrlichkeit in Ewigkeit. Amen. Der Herr segne dich und behüte dich. Der Herr lasse sein Angesicht leuchten über dir und sei dir gnädig. Der Herr erhebe sein Angesicht über dir und gebe dir seinen Frieden. Sei gesegnet in dieser wunderbaren Osterzeit. Amen.